The Pioneer Morning Briefing mit Chelsea Speaker.
Guten Morgen, ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 4. September.
Moskau hat wie erwartet reagiert. Das Goethe-Institut in Russland wird geschlossen.
Das ist die Reaktion auf die Reaktion der Deutschen. Die Bundesregierung hatte zuletzt deutliche Maßnahmen ergriffen, seit sie russische Nachrichtendienste als Drahtzieher hinter der Sprengstoffdrohne vom Leipziger Flughafen benannt hat. Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zugemacht, der Botschafter einbestellt und das sogenannte russische Haus in Berlin geschlossen. Das war einst als kulturelle Stätte des Austausches eingeweiht worden, als russisches Pendant in Berlin zu den deutschen Goethe-Instituten in Russland. Die Goethe-Institute in Russland macht der Kreml jetzt seinerseits zu, wie erwartet. Das hat der russische Außenminister Lavrov beim östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok angekündigt, hier übersetzt vom ZDF.
Andernfalls, so Lavrov, würden wir unsere Selbstachtung verlieren. Und er ergänzte mit Blick auf Deutschland, mit diesem Schritt habe es bewusst gehandelt und müsse nun begreifen, dass dies zweifellos das Ende der kulturellen Präsenz Deutschlands in Russland bedeute, die trotz all dieser, Zitat, Verwicklungen rund um die Ukraine Bestand gehabt habe.
Währenddessen häufen sich Anschläge auf Infrastruktur. In München wurden aus einem Auto Brandsätze auf eine Baustelle geworfen, nahe eines Rüstungsunternehmens. Verletzt wurde niemand, die Hintergründe werden ermittelt. Laut ARD gibt es Hinweise darauf, dass auch hier russische Geheimdienste dahinter stecken. Laut Infratest DIMAP treibt das Thema die Menschen hierzulande natürlich um. 56% der Deutschen sehen in Russland eine stark oder sehr starke Bedrohung für die Sicherheit. Interessant wird es bei der nächsten Frage derselben Umfrage. Gut 4 von 10 Deutschen finden inzwischen, die Waffenlieferungen an die Ukraine gingen zu weit. Der höchste Wert seit Beginn des Angriffskriegs. 14% wollen mehr Waffen liefern. Das Thema polarisiert. Es gibt keine einfachen Antworten. Man hofft auf ruhigere, friedlichere Zeiten. Tröstliche Worte hat man gestern in Weimar gehört. Dort hat sich das sogenannte Weimarer Dreieck getroffen. So nennt man jenes Kooperationsformat aus Deutschland, Frankreich und Polen. Vor 35 Jahren wurde es gegründet, eben in Weimar, der Stadt von Goethe und Schiller, im Jahr 1991 nach dem Ende des Kalten Krieges. Einstige Feinde wollten von nun an Freunde sein, um ein neues Europa zu schaffen. Es ging um Versöhnung und das Heranführen von Demokratien in Osteuropa an die europäische Gemeinschaft. Und das ist ja auch gelungen. Der polnische Außenminister Radosław Sikorski fand dazu gestern schöne Worte, hier übersetzt von den Kollegen von Phoenix.
So eng wir heute zusammenarbeiten, dies zeugt davon, dass wir von jenen Entscheidungen profitieren. Wir stehen auf den Schultern von Giganten, die genug Vorstellungskraft hatten, um dieses Format zu gründen. Mein Vorgänger Krzysztof Skubiszewski hat Verträge unterschrieben mit den Nachbarn Polens, die sich alle geändert haben seitdem.
Geändert im Sinne von weiterentwickelt und zueinander hinentwickelt. Deutschland wurde wiedervereint. Aus der Sowjetunion wurden unter anderem Russland, Ukraine, Belarus, aus der Tschechoslowakei wurden Tschechien und die Slowakei und so weiter.
Wir sollten also daran denken, dass man auch ganz andere Schwierigkeiten überwinden kann, wenn man genug Vorstellungskraft hat und genug Geist europäischer Solidarität.
Nach dem Kalten Krieg hat zumindest in Europa Versöhnung funktioniert. Nicht, weil jemand einfach optimistisch war, sondern weil sich jemand die Mühe gemacht hat, sich eine friedlichere Zukunft vorzustellen und den ersten gemeinsamen Schritt dorthin zu wagen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Philipp Jessen war Journalist, Er hat die Marketingagentur Story Machine mitgegründet und er hat jetzt ein Buch geschrieben über die Gefahren von Social Media für die Demokratie. Das Gespräch mit Gabor Steingart gleich.
Einer der größten Treiber des Demokratieverfalls ist die Unkenntnis der Mitteparteien, Social Media richtig zu nutzen. Wir sind digital schon in der Opposition.
Wir starten eine Expedition in einen Teil der Erde, in dem die Zukunft gemacht wird. Und wir staunen, womit sich KI schwer tut, nämlich mit dem bayerischen Dialekt. Deutschland sieht sich gerne die Welt durch die Brille Social Media an. Laut IFO-Institut verbringen rund 20% der Erwachsenen und sogar 30% der 14- bis 17-Jährigen in Deutschland werktags mehr als 3 Stunden mit dem Konsum von sozialen Medien. Am Wochenende ist es noch mehr. Aber über TikTok, Instagram und Co. werden bekanntermaßen nicht nur Popstars angehimmelt und rasend schnelle Unterhaltung konsumiert, es wird natürlich auch Politik gemacht. Und die Parteien der Mitte überlassen dieses Spielfeld immer noch jenen, die populistisch daherkommen, vielleicht sogar extremistisch. Das sagt Philipp Jessen. Er war unter anderem Chefredakteur bei der Bravo und bei Stern Online. Er hat die einflussreiche PR-Agentur Story Machine mitgegründet und ist ein ausgemachter Experte für Social Media. Sein neues Buch ist auch eine Warnung. Es trägt den Titel Shitfluencer, wie Social Media Deutschlands Demokratie zerstören wird oder retten kann. Gabor Steingart hat ihn eingeladen ins Studio, um mit ihm die immer stärkere politische Kraft sozialer Medien zu besprechen. Spannend, was der Mann zu erzählen hat.
Einen schönen guten Morgen, Philipp Jessen.
Moin Gabor, vielen Dank für die Einladung.
Du hast ein Buch geschrieben, Shitfluencer. Was heißt das eigentlich?
Shitfluencer ist das Gefühl, das einen überkommt, wenn man sich anschaut, wie die Parteien der Mitte auf Social Media unterwegs sind. Und darum handelt auch das Buch.
Aber der Shit kommt doch nicht von denen, sondern die sind doch eher langweilig. Das sind doch keine Shitfluencer, sondern ich weiß nicht was.
Ja, das ist dann immer eine semantische Frage. Aber ich finde schon, da schwirrt ganz viel Shit rum. Natürlich auch ganz brauner Shit kommt natürlich buchstäblich von den radikalen Parteien, insbesondere von der AfD. Aber der funktioniert deutlich besser als das, was die Parteien der Mitte da im Moment verzapfen.
Gut, also das heißt, wir können davon aber ja trotzdem nichts lernen oder wollen davon nichts lernen. Du sagst, Social Media vergleichst es mit einer Atombombe, seine Demokratie vernichtet. Richtungsmaschine.
Ja.
Ist das nicht selber auch schon eine polarisierte Zuspitzung, ganz im Social-Media-Style?
Ja, nee, ich finde es keine Zuspitzung. Ich finde es eine relativ betreffende Beschreibung dessen, was wir gerade erleben. Und wenn wir sehen, vor allen Dingen die antidemokratischen Kräfte, die überall auf der Welt aufbegehren, deren größter Treiber ist Social Media und ihre größte Waffe ist Social Media. Darum finde ich den Vergleich ziemlich passend.
Aber was genau macht es mit den Menschen, dass das so wirkt? Also Demokratie vernichtend, sagst du, wirkt. Das liegt ja auch am Empfänger, was die Botschaft. Also ich hatte immer das Gefühl, dass bei mir alle möglichen Propagandabotschaften landen, aber die vernichten in mir nicht mein demokratisches Bewusstsein.
Ja, aber es ist natürlich so, dass natürlich Social Media im Moment den Radikalen eine Bühne auf der ganzen Welt bietet, die sie vorher nicht hatten. Und das ist, glaube ich, immer in der Geschichte schon so gewesen, dass die dunkle Seite der Macht die neuen Medien schneller versteht und schneller nutzen, vor allen Dingen sie schneller nutzen muss. Das haben wir auch bei Donald Trump gesehen. Der wäre nie Präsidentschaftskandidat geworden, wenn er nicht die Möglichkeit gehabt hätte, über Social Media, über Twitter seinerzeit, seine Messages genau in diesen Mainstream reinzubringen. Und das ist geschieht natürlich genau wie in Deutschland, was die AfD tut, aus einem Zwang heraus, weil die traditionellen Medien dieses Forum, diese Bühne nicht bieten. Aber die Radikalität bricht sich so Bahn und kommt natürlich so in die Köpfe und in die Kinderzimmer rein, was vorher nicht so passiert wäre.
Aber nun ist Social Media nicht nur radikal, sondern auch wir bei The Pioneer und ihr bei Story Machine und alle Firmen teilen heute über Social Media, weil da steckt ja auch Social drin, dass wir sind da connected miteinander und wir teilen Informationen, Eindrücke, Gefühle, doch nicht nur radikalen Kram.
Nee, nicht nur radikalen Kram, aber es gibt erstmal A, machen es die Radikalen länger und besser. Also wenn man sieht, was Ulrich Siegmund sagt, was der tut, wie früh er angefangen hat, die sozialen Kanäle zu bespielen.
Schöne Grüße aus Heilsleben. Ich habe ja schon auf allen möglichen unterschrieben, aber ich habe soeben auf einer CDU-Mitgliedskarte eines CDU-Ortsbürgermeisters hier in der Börde unterschrieben. Es gibt für alles im Leben ein erstes Mal.
und virtuos zu bespielen, muss man sagen, wie die ganze AfD. Also die haben erstmal A, einen Zeitvorsprung in dessen, in dem Verständnis und in der Nutzung der sozialen Kanäle. Und dazu wird es natürlich auch von den sozialen Kanälen, von den Netzwerken selber honoriert und gefördert. Also wenn wir zum Beispiel sehen, wie über die sozialen Kanäle, wie über TikTok beispielsweise, ganz verstärkt radikale Inhalte von links und rechts viel, viel häufiger ausgespielt werden als die der Mitte. Einerseits, weil sie einfach besser funktionieren und handwerklich tausendmal besser gemacht sind. Andererseits natürlich auch algorithmisch von den Urhebern gefördert.
Aber sehen wir nicht auch Qualitätsware? Ich will jetzt nicht sagen, dass Riso mit die Zerstörung der CDU Qualität, aber doch, ja, ich sag's einfach mal, es war eine journalistische Arbeit, es war auch eine Fleißarbeit, ja. Es war pointiert, es war ein Meinungsbeitrag, kann man sagen, aber ehrlich gesagt war substanzieller als vieles, was Böhmermann sendet.
Das wird diesmal wirklich ein Zerstörungsvideo. Nicht, weil ich aktiv versuche, jemanden zu zerstören, sondern weil die Fakten und Tatsachen einfach dafür sprechen, dass die CDU sich selbst, ihren Ruf und ihr Wahlergebnis damit selbst zerstört.
Hundertprozentig. Also ich kann ja auch über Sie erzählen, was das für eine Auswirkung auf uns hatte. Aber die Zerstörung der CDU, so hieß das Video damals, was nach internen Berechnungen der CDU damals 3-4% im Europawahlkampf gekostet hat, hat ja vor allem...
Die CDU gekostet.
An Zustimmung, ja. Muss man ja sagen, hat ja nur offengelegt, bis heute, wie blind die Parteien in der Mitte waren. Also wir sind ja damals danach... von der CDU ja sogar engagiert worden, diesen Fall aufzuarbeiten. Was wir damals gesehen haben, war wirklich der absolute Wahnsinn. Also in der Morgenlage, wo eigentlich immer die wichtigsten Dinge besprochen worden wurde dieses Video nicht besprochen, bis es, glaube ich, 2,4 Millionen Views hatte. Und da sagte dann jemand, Mensch, es gibt dieses Video da bei YouTube von dem Typen mit blauen Haaren. Da sagte nur jemand, ja, interessiert uns nicht weiter. Was steht denn in der SZ? So begann das Ganze. Und dann nahm ja das Drama seinen Lauf. Du hast da gesehen, der Radar war erstmal gar nicht da, um zu sehen, dass dann eine Gefahr kommt. Und als nächstes war ja der Umgang mit dieser Krise.
Aber es gab doch ein Gegenvideo dann von Philipp Amthor. Immerhin ein Mann, der ja Social Media beherrscht.
Das wurde ja nicht gezeigt.
Ach was, das wurde nicht gezeigt.
Das wurde nicht gezeigt, das wurde ihm dann untersagt. Ich war damals bei der CDU und ich bin einer der ganz wenigen, die dieses Video gesehen haben.
Und?
Ich fand es relativ gut. Vor allen Dingen wäre es richtig gewesen, schnell zu reagieren.
Was war da drin in dem Video? Jetzt können wir doch drüber sprechen, ist ja lange genug.
Nein, er hat halt Riso, du alter Zerstörer, gesagt, stand meiner Erinnerung, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, aber vor einer Bücherwand und hat das dann alles relativ lustig zerlegt. Und Amthor ist ja auch jemand, der Social Media zumindest in großen Teilen irgendwie versteht oder zumindest ironisiert und ist sich selber ja auch ironisiert. Und es wäre auf jeden Fall eine bessere Reaktion gewesen, als das, was Paul Ziemiak damals verzapft hat. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Der hat ja dann damals, erstmal sind die ja alle in Deckung gegangen, dann haben sie nicht gewusst, was sie machen sollten und dann hat ja am Ende Paul Ziemiak ein 7-seitiges PDF falsch rum als Thread, also er hat dann 7 Seiten auf Twitter getwittert, hat dann aber diese 7 Seiten, die vielleicht fürs Fax vorgedacht waren, ich weiß es nicht, hat er in der falschen Reihenfolge gepostet. Also er begann quasi mit Seite 7 und dann ging es runter bis Seite 1. Und damit war natürlich sozusagen die CDU der Lächerlichkeit preisgegeben.
Du hast das dann analysiert für die CDU, beziehungsweise sie hat dann auch beraten.
Ja.
Was war denn dein Rat eigentlich? Tummelt euch selber dort. Werdet selber
Schizofrenzer? Nee, das habe ich jetzt gerade auch ganz häufig gehört. Das ist ja auch das ganz, ganz große Problem. Also erstmal war es damals, wenn ich das einmal ganz kurz erzählen kann, weil es wirklich sehr, sehr lustig war. Ich bekam damals einen Anruf. Ich habe damals einen Artikel geschrieben, kurz nach dem Riso-Video und es klingelte mein Telefon. Und da war damals der Bundesgeschäftsführer dran, Stefan Hennewig hieß der, und fragte, ob ich in 2 Tagen zur Kanzlerin kommen könnte, um ihr Social Media zu erklären.
Was hast du ihr geraten? Was ist ein Ratschlag, den man einer Kanzlerin oder heute einem Kanzler gibt in Bezug auf Social Media?
Ja, das ist natürlich eine große Frage. Also erstmal ist, glaube ich, immer noch nicht verstanden worden, dass es nicht reicht, einfach da zu sein. Das hörst du jetzt ganz häufig. Wir sind ja jetzt auch auf TikTok, wir sind jetzt auch da. Sondern ich glaube, insgesamt einfach zu verstehen, wie wichtig die tägliche Kommunikation, das Stimmung erzeugen ist. Und dass man vor allen Dingen die Kommunikation aus Social herausdenken muss und nicht sagen muss, wie es zum Beispiel jetzt der aktuelle Bundeskanzler macht, irgendwie, wir machen jetzt mal eine flotte Kachel auf Instagram und dann haben wir ja mal wieder was für Social gemacht, sondern wirklich zu überlegen, wenn ich mir den Ulrich Siegmund angucke, wie der das versteht, der wird von der Heute-Show angesprochen, und schafft es wirklich im Gegensatz zu ganz vielen. Der lässt das mitfilmen, der spricht mit dem Fabian Köster in einem sehr direkten Ton und legt ihn dann quasi aufs Parkett. Und seine Leute sind so geistesgegenwärtig, dass sie, bevor die Heute-Show in der Lage ist, das selber zusammengeschnitten mit Lachern unterlegt zu senden, nimmt er ihm die Kraft der eigenen Bilder und macht daraus seinen eigenen Beitrag und macht es eigentlich der Heute-Show unmöglich, daraus noch irgendwie Honig zu saugen.
Also das sollte ich also nicht erwähnen.
Na, Sie sind ja beim ZDF, das merkt man.
Erwähnen, dass Ihr Pressesprecher bei der HDJ war, Heimattreue Deutsche Jugend, soll man das erwähnen?
Und jetzt?
Zwei Sachen, die man einfach begreifen muss, ist wirklich, es reicht nicht, dort zu sein. Die Kommunikation muss über Social gedacht werden. Auch der letzte Bundestagswahlkampf, der Laschet-Lacher, der wäre vor Social Media einmal gesendet worden, aber diese ständige Redundanz dieses Lachers, dieses Image des irrlichternden Kandidaten, der not suited for the job war, der ist damals auch schon in Social Media entstanden und hat am Ende meiner Meinung nach damals die Wahl entschieden.
Aber Philipp, heißt das nicht, dass Politiker viel mehr Zeit, du sagst, der Sigmund investiert Zeit, Frau Merkel hat natürlich in erster Linie regiert, Friedrich Merz soll in erster Linie, das ist unsere Erwartung, regieren und nicht den ganzen Tag mit feuchtem Daumen, wie viele unserer Kollegen, wozu ich auch schon nicht gehöre und nicht gehören möchte, über die sozialen Kanäle dauernd irgendwas absondern.
Naja. Das sehe ich ein bisschen anders, weil auch Politiker haben immer sehr, sehr viel Zeit für ihre Kommunikation verbraucht. Und ich glaube, dass auch, wenn man guckt, was ist denn eigentlich einer der großen Top 3 Hauptvorwürfe an Friedrich Merz, ist von Anfang an, wie schlecht er intern und extern kommuniziert. Und wenn man merkt, wie wichtig die richtige Kommunikation und die richtige Ansprache ist und dass das mittlerweile die demokratischen Verhältnisse in diesem Land verrückt, muss man einfach ja auch schauen, okay, wie viel Zeit investiere ich? Für mich ist auch nochmal ein anderer Punkt.
Aber wie viel Zeit investiert man schlauerweise? Was würdest du sagen?
Na, ich würde halt die Zeit anders investieren. Ich würde halt weniger, ich würde vielleicht weniger Printzeitung, Interviews mit kleinen Lokalblättern redigieren und wirklich eher gucken, wie schaffe ich das? Und ich sage es nochmal, es muss halt auf einem normalen, natürlichen Wege passieren.
Aber jetzt verstehe ich dein Buch gar nicht mehr. Ich dachte, du willst warnen vor diesem Gebrauch, übermäßigen Gebrauch. Shitfluencer ist für mich negativ. Nein. Nach dem Motto, lass die Finger davon, die Demokratie wird implodieren mit dem Kram. Aber in Wahrheit rätst du dazu, seid à jour, seid auf dieser Frequenz empfänglich und sendet.
Das wäre auch schwierig, wenn ich als Gründer einer Social-Media-Agentur Social-Media verteufeln würde. Es ist anders. Ich mache mir wirklich große Sorgen und ich glaube, dass einer der größten Treiber des Demokratieverfalls ist, die Unkenntnis der Mitteparteien, Social Media richtig zu nutzen. Wir sind digital schon in der Opposition. Die anderen haben da schon gewonnen und so benehmen wir uns nicht. Wir benehmen uns im Moment so, als würden wir 2-0 führen und mauern hinten am Strafraum. In Wirklichkeit führen die anderen 3-1.
Also Philipp Jessen ist besorgt. Vielen Dank, Philipp, für dieses Gespräch.
Ich danke dir.
Wenn ein Sturm aufzieht, hat Bambus einen Vorteil. Er biegt sich, steht danach aber wieder. Das Bild stammt nicht von uns, es stammt aus Hanoi. Bambus-Diplomatie nennt Vietnams Führung ihre eigene Außenpolitik. Feste Wurzeln, biegsame Zweige. Genau so verhält sich das Land im Ringen zwischen den USA und China um die Vormacht in Wirtschaft und Technologie. Und es funktioniert. Dabei ist Singapur der größte Einzelinvestor und zugleich die Drehscheibe, über die das Kapital anderer in die Region fließt. Das Tor nach Südostasien. Genau dorthin führt unsere nächste Pioneer-Expedition. 11 Tage, 4 Städte, Vietnam und Singapur. Natürlich mit Zugang zu Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft. Warum sich deutsche Entscheider gerade jetzt mit dieser Region beschäftigen sollten? Frank Siren hat darauf eine klare Antwort. Der Journalist berichtet seit Jahrzehnten aus Asien.
Weil diese Region der Welt die Zukunft bedeutet und gleichzeitig das allerdings Länder sind, die nicht so einfach zu erschließen sind, wo man schon Hilfe braucht, um hinter die Kulissen schauen zu können.
Wer diese exklusiven Einblicke selbst erleben will, der kommt mit uns an Bord. Am 25. Oktober geht's los. Bis zum 4. November sind wir in Vietnam und Singapur unterwegs. Mit Frank Siren und meiner Kollegin Thi Nguyen. Für alle, die die Dynamik der Region live vor Ort aus erster Hand erleben wollen. Alle Infos finden Sie in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das berichtet ab 5 Uhr der neue Pioneer-Podcast Frontrunners. Sie hören unter anderem die wichtigsten Schlagzeilen der internationalen Wirtschaftsmedien, präsentiert von Gabor Steingarts Stimmzwilling.
The Pioneer Frontrunners, das 5 a.m. Finanzmarkt-Update von Gabor Steingart.
Das sind die Stories aus den Finanzmedien heute früh. Die Financial Times befasst sich mit dem Sanierungsplan von Volkswagen und betont, dass der Druck im Vorfeld erheblich war. Union Investment, so wird berichtet, warnte den Konzern in einem Schreiben, ohne drastische Besserung würden die VW-Anleihen in den Hochzinsbereich rutschen. Die Bonität von Volkswagen könnte auf Junk-Status herabgestuft werden, sollte es nicht gelingen, die Kosten drastisch zu senken. Das Wall Street Journal berichtet exklusiv über ungewöhnliche Bedingungen bei Elon Musks Tunnelfirma. Wer sich an der jüngsten Finanzierungsrunde der Boring Company beteiligen wollte, musste mehr mitbringen als Geld. Einzelne Investoren mussten zusagen, Personal zu rekrutieren oder beim Geschäftsaufbau zu helfen, etwa durch Kontakte zu Regierungsvertretern. Die Boring Company wird derzeit mit rund 20 Milliarden Dollar bewertet. Bloomberg zieht eine Lehre aus der niederländischen Goldverlagerung. Die Zentralbank in Amsterdam hat ihre Reserven in New York und Ottawa reduziert und dafür den Anteil in London erhöht. Jeweils rund ein Drittel liegt nun in den Niederlanden und Großbritannien. Der Rest verteilt sich auf die USA und Kanada. Bloomberg überträgt das auf Privatanleger. Diversifikation sei auch, ob man im Ernstfall an sein Vermögen herankommt. Wo das Risiko an einem Punkt zusammenläuft, gehöre es auch geografisch gestreut. Und ein Teil solle immer physisch greifbar sein. Cash at home, wie es heißt.
Der Frontrunners Podcast montags bis freitags in der Pioneer App, bei Spotify und bei Apple Podcasts. Nur für Frühaufsteher.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass die KI uns eben nicht alle gleich behandelt, auch wenn sie vielleicht gerne möchte.
Also ich hatte es einmal probiert mit den Google Maps und er hat mich auf Australien geschickt, anstatt da, wo ich wollte. Also weil er das nicht kapiert hat, was ich mitgehabt.
Andreas Brandner kommt aus dem bayerischen Mittenwald, direkt an der Grenze zu Österreich. Er würde auch gerne ganz normal die Spracheingabe von Google Maps benutzen, so erzählte es den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk. Aber nun ja, die versteht ihn eben einfach nicht. Ein Projekt der Uni München und des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege will das jetzt ändern. Sie sammelt Sprachproben von Menschen mit Dialekt und trainiert ihre künstliche Intelligenz damit. Auch Andreas Brandners Tochter spricht dafür Beispielsätze ein. Die werden dann zusammen mit der hochdeutschen Übersetzung in die Datenbank geladen.
Sie sucht einen Mann, der gut tanzen kann.
Sie sucht einen Mann, der gut tanzen kann.
KIs werden hauptsächlich mit Hochdeutsch trainiert und verstehen dann bei Menschen mit Dialekt nur Bahnhof, auch wenn man eigentlich ganz woanders hin will. Genau das soll das Projekt ändern. Barbara Planck leitet den Lehrstuhl für KI und Computerlinguistik an der Uni München und erklärt, was die Forschung verbessern will.
Das fängt an mit dem Assistenten, also Voice Assistants, zu Hause im Auto oder unterwegs, bis hin zu Anwendungsfällen, zum Beispiel eben auch für Medizin oder ich sehe auch in der Pflege einen hohen Bedarf für KI zum Verstehen.
Für Andreas Brandner wäre eine KI, die ihn versteht, auf jeden Fall eine Erleichterung. Anpassen will er sich nämlich für niemanden.
Interessiert mich heute.
Nicht für einen KI-Assistenten und ja, nicht einmal für seine eigenen Feriengäste.
Interessiert mich wirklich. Also das ist mit den Gästen vor, ja, aber da ist dann so, dass die Frau das übersetzen muss oder halt dementsprechend. Oder ich tue mich dann so lang artikulieren, bis das so hört.
Das kann man nun ja vielleicht nicht verstehen, aber nachvollziehen. Ob Sächsisch, Friesisch oder Bayerisch, jeder klingt gut so, wie er ist. I'm right here, no matter what, I'm always near. Yeah, I've been through a lot and you can't scare me. Now go on, baby, if you just dare me, I'll break through. Ich wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie meine Kollegin Alev Doğan mit der Morning Briefing Weekend Edition und übermorgen dann Jörg Thaddäus mit dem Wort zum Sonntag. Wir hören uns dann nächste Woche hier wieder. Same time, same place. I'm a prize fighter.